ansprach und sagen sich, nee, das kann doch ein normaler Mensch nicht leben. Das geht doch nicht. Du kannst doch das alles nicht befolgen. Und dann sieht es wirklich so aus wie mit dem Fisherman Friend. Wenn das Gesetz Gottes für dich zu stark ist, dann bist du wahrscheinlich zu schwach, aber ich auch. Ich möchte heute ein bisschen, eigentlich habe ich das Thema zuerst der Sauerteig genannt, dann musste ich irgendwie wieder ein anderes Thema suchen, weil es dann doch nicht so hineingepasst hat in dieses Thema. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so, also die das Wort Gottes predigen, manchmal vorbereiten, sich auf ein Thema vorbereiten, ob das vielleicht bei euch auch so ist, dass ihr irgendwie über den Namen nachdenkt, dann muss wieder, das ist wahrscheinlich wie bei einem Kind, ne? Man denkt über das Kind nach, wie soll er heißen oder sie, und dann kommt man nicht zum Richtigen. Also ich habe es die Sünde genannt, aber das ist es eigentlich auch nicht. Mal gucken, was daraus wird heute. Ich möchte mit euch zuerst hineinschauen. Also es geht nicht um das Diskriminieren, sondern in der Welt, es ist interessant, ich finde, in der Welt gibt es zwei Extreme, also zwei extreme Sachen. Die eine Sache ist, wenn du zum Beispiel, wenn du als Mensch anhand von deiner Rasse, von deiner Größe, von deinem Gewicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall von Sachen, die dir von Gott gegeben sind, dass du anhand von diesen Sachen diskriminiert wirst. Zum Beispiel, du kannst ja nicht deine Rasse wählen, geht nicht. Du kannst nicht die Farbe deines Hautes, von deiner Haut wählen, geht auch nicht. Du kannst weder die Größe, weder ob du Haare hast oder nicht, ob du zwei Hände hast oder nur einen oder gar keine, wie dieser eine Prediger, Nick Vujicic, der hat ja noch nicht mal Beine, keine Hände, keine Füße, nichts. Er kann nichts dafür. Er wurde so geboren. Und es gibt Sachen, wofür wir Menschen nichts können. Also die wurden uns einfach mitgegeben. Und manchmal werden wir anhand von diesen Sachen diskriminiert oder manche fühlen sich diskriminiert anhand von den Sachen, denen ihnen mitgegeben wurden, wo sie nichts können. Und dann gibt es eine andere Sache, zum Beispiel die wie der Humanismus und diese ähnlichen Weltanschauungen, wo du alles darfst. Es gibt keine Tabus mehr, du darfst alles, du kannst alles, du kannst sagen, was du willst, du kannst denken, wie du willst tun, du kannst sogar, es gibt sogar so eine Meinung, dass es 72 verschiedene Geschlechter auf der Welt gibt und jeder darf das sein, was er will. Also es gibt keine, du darfst sein, was du bist, der Gott deines Lebens, du entscheidest, du hast die völlige Freiheit. Und ich glaube, es gibt diese zwei Extreme auf einer Seite, dass man diskriminiert wird von den Sachen oder für die Sachen, für die man nichts kann. Und auf der anderen Seite, man ist so frei, man kann tun und lassen, was man will. Ich bin mein eigener Gott. Und ich glaube, diese Gedanken, beide Gedanken sind falsch und auch gefährlich. Beide sind sie gefährlich. Das Interessante ist zum Beispiel, das Wort Humanismus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Menschlichkeit. Und eigentlich ist es ganz gut, eine Menschlichkeit an den Tag zu legen. Eigentlich ist es gut, menschlich zu sein. Das Problem ist, glaube ich, nur, wenn oder wessen Gedanken der Menschlichkeit ich hier vertrete. Also wenn ich zum Beispiel die Gedanken von Adolf Hitler von der Menschlichkeit vertreten würde, der hatte seine eigenen Gedanken über die Menschlichkeit. Der Humanismus an sich, der hat wieder andere Gedanken. Gott hat seine Gedanken über die Menschlichkeit, der Teufel hat seine eigenen Gedanken über die Menschlichkeit. Das heißt, wenn wir diese Gedanken vertreten, müssen wir uns sicher sein, wessen Gedanken der Menschlichkeit wir vertreten. Weil es sind nicht dieselben Meinungen, die dahinter stecken. Der Mensch, das ist sehr, sehr interessant, der Mensch ist in der Lage, natürlich ganz oft unter der Leitung des Teufels, einem Begriff die Bedeutung zu verleihen, die er gerade braucht. Es gibt einen Begriff, ich verleihe ihm die Bedeutung, die ich jetzt brauche, diesen Begriff so auszudehnen, wie ich will, und um alles hineinzupacken, was ich möchte. Man nimmt zum Beispiel das Wort Liebe und man dehnt dieses Wort so aus, wie man möchte, und packt alles hinein, was man will. Freie Liebe, wilde Liebe, man packt alles hinein, was man möchte. Das ist dann die Liebe für mich. oder die Liebe, die dann in der Welt gelebt wird. Man muss sehr vorsichtig sein mit den Begriffen, die man benutzt. Und es gibt diese Extreme. Und der Teufel ist natürlich ein Künstler. Er versucht immer wieder Worte, Gedanken, Weltanschauungen zu verdrehen, zu verändern, sie auszudehnen, damit wir mit all dieser Last hineinpassen, mit all den Sachen, die in uns leben, die hinein wollen, die wollen gelebt werden mit all diesen Süchten und all diesen Gedanken, die in uns leben. In Galater 5,13 steht geschrieben, wozu wir berufen sind. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, schreibt Apostel Paulus zu der Gemeinde in Galatien. Du und ich, wir sind zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ein interessantes Wortspiel. Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um den Wünschen eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Der Gedanke über die Freiheit, den der Teufel hat, Und die Welt, die ihm folgt, und die Gedanken über die Freiheit, die Gott hat, das sind zwei verschiedene Gedanken. Die Gedanken, die der Teufel mit sich bringt, das ist zur Freiheit, ich bin frei, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Und Gott möchte, in der Freiheit heißt es bei Gott, dass ich meinem Nächsten diene. Wenn du frei bist, oder wenn ich frei bin, dann bin ich in der Lage zu entscheiden, wem ich in Liebe dienen kann. Das ist nämlich die echte Freiheit, die aus Gott kommt. In der Logik des Menschen ist Freiheit und das Dienen, das sind zwei verschiedene Antonyme, das ist Gegensätze. In der Welt ist die Freiheit und jemandem dienen zu müssen, das sind zwei Gegensätze. Das passt in der Welt nicht. In der Welt heißt es, wenn ich frei bin, dann kann ich leben, wie ich will. Ich bin mein eigener Herr, ich entscheide. Bei Gott ist es ganz anders. Wenn ich frei bin, darf ich entscheiden, wer mich dienen will. So wie Jesus, er hatte die Freiheit, zur Welt zu kommen, für die Menschen zu sterben, und er tat es. Er tat es aus Freiheit, aus Liebe zu den Menschen, oder in Freiheit, aus Liebe zu den Menschen. Die Freiheit, die teuflisch ist, sie wird durch Stolz, Habgier, Lust und Begierde bewegt. Das sind die Freiheiten, die in der Welt herrschen. Und das ist die Freiheit, oder diese Sachen, die ich da genannt habe, Stolz, Habgier und Lust, das sind die Antriebsmotoren für die Freiheit in der Welt. Meine Lust, meine Habgier, meine Begierden, die in mir leben, das sind meine Antriebsmotoren, die mein Leben in meine Freiheit in der Welt bewegen. Gottes Freiheit ist es, wird komplett durch meine Liebe zu Gott und zu den Menschen gelenkt. Es sind zwei verschiedene Weltansichten. Die Freiheit in Gott und die Freiheit, die der Teufel uns vormachen möchte. In Römer Kapitel 6, Vers 11 möchte ich mit euch ein paar Bibelverse durchlesen und ein paar Gedanken dazu sagen. Römer Kapitel 6, Vers 11 und weiter. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt euch eure Glieder, das ist eine interessante Aussage, stellt eure Glieder. Das heißt, jedes meiner Körperteile, so wie ich geschaffen bin, soll dem Herrn und seinem Reich dienen. Alles komplett. Auch meine Sexualität. Komplett. All das, was in mir ist, so wie Gott mich und dich geschaffen hat, jedes einzelne deiner Körperteile und Organe ist dazu da, um Gott zu dienen. Alles komplett. Vers 13. Stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeug des Unrechts, sondern stellt euch selbst zur Verfügung, als Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Heißt das nun, dass wir einfach weiter sündigen, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes sind, sondern unter der Gnade stehen? Auf keinen Fall. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen, oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt vom Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, damit ihr versteht, was ich meine. Früher hattet ihr eure Glieder in den Sklavendienst von Unmoral und Zügellosigkeit gestellt und führtet ein Leben gegen Gottes Gesetz. Jetzt sollt ihr eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, was euch zu einem Leben in Übereinstimmung mit Gott führt. Als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die euch letztlich unter den Tod oder nur den Tod gebracht hätten. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, es ist der Lohn. Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Eine sehr interessante Passage, die Apostel Paulus der Gemeinde schreibt: Der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Und das müssen wir verstehen. Der Tod ist der Lohn, den wir Menschen bekommen für die Sünden, die wir tun. Und das war auch von Anfang an so, weil Adam gesündigt hat. Der Lohn für diese Sünde war der Tod. Es gibt eine Sache, die mich bei der Sünde bewundert. Vielleicht ist das auch ein Paradox, aber es gibt wirklich eine Sache, die mich bei der Sünde bewundert. Die Sünde ist in der Lage, jedem, der in der Sünde verharrt, das Herz und den Verstand komplett zu verdrehen. Das ist eine heftige Macht, die die Sünde besitzt. Jedem, egal wie du heißt, egal wer du bist, egal welchen geistlichen oder anderen Rang du hast, wenn man in der Sünde lebt, ist die Sünde in der Lage, dir so den Kopf zu verdrehen, dass du nicht mehr klarkommst. Und das ist immer wieder, das sehen wir in der Bibel immer wieder. Wenn ich in der Sünde lebe, dann bin ich nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die reitet mich nicht. Ich bin dann der Sklaventreiber, sondern die Sünde treibt mich in die Sachen, von denen, wie Apostel Paulus hier schrieb, von denen zu sprechen, ja nur schon eine Schande sei, schreibt er, glaube ich, woanders. Ob du der Papst bist oder der König David selbst, es spielt keine Rolle, wer du bist. Wenn man in der Sünde lebt, wenn man in der Sünde verharrt, verdreht sie dir den Kopf. König David war, ich mag König David an sich, es war eine sehr interessante Persönlichkeit. Und der war von Kindheit an, wenn wir seine Psalmen lesen, die Psalme, die er geschrieben hat, wenn wir die Lieder lesen, auch teilweise singen, wir sehen, welche Beziehung David mit Gott hatte. Es war eine persönliche Beziehung zwischen ihm und Gott. Er kannte Gott. Er kannte ihn, als er draußen bei den Schafen saß, bei den Herden seines Vaters, wo er diese Lieder geschrieben hat, an diesem Saiteninstrument. Gott kam über ihn mit seinem Heiligen Geist und erfüllte ihn. Und er schrieb Offenbarungen über den zukünftigen Messias, der dann 1000 Jahre später kam. Diese Beziehung hatte David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Zum Beispiel lesen wir in 1. Samuel Kapitel 17, Vers 34. David aber sprach zu Saul. Das war David in seiner Kindheit, als er zu Saul, dem König, kam, erzählte er ihm über seine Erfahrungen mit Gott. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, erzählte er diesem Saul. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach. schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen. Das kannst du so nicht machen. Du kannst keinen Bären töten mit menschlichen Händen, außer so wie bei Simson, der Geist Gottes über dich kommt und du diese übermenschliche Kraft bekommst, sogar diese Tiere zu erledigen. Und da sehe ich, dass David, auch als er ein Kind bei den Schafen war, erfüllt war von Gottes Geist, dass zumindest der Geist Gottes auf ihm ruhte, dass der Geist Gottes über ihm war, dass er ihn an der Hand nahm und ihn leitete und ihn bewahrte, als er diese Tiere hüten musste. Wir lesen auch in 1. Samuel 16, 13, als dann der Samuel, der Prophet, zu ihm kam und in Salbte steht da geschrieben, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. In der russischen Bibel heißt es, und der Geist des Herrn ruhte auf ihn, auf David. Das war ein David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der als Kind Löwen und Bären bezwungen hat, weil er mit Gott so eine innige Beziehung hatte. Wie ich es schon gesagt habe, Messias, die Psalmen sind einfach durchtränkt von dem Heiligen Geist über den zukünftigen Messias, wie er kommen wird, dass dem Messias die Hände durchbohrt werden, dass derjenige, der mit ihm am Tisch sitzt, ihn verraten wird. Das sind alles Sachen, die David von dem Heiligen Geist bekommen hat, über den zukünftigen Messias, der wirklich erst 1000 Jahre später kam, Jesus Christus. Und einmal wollten ihn sogar seine eigenen Leute steinigen. Seine Freunde wollten ihn, den David, einmal steinigen, weil sie waren irgendwo weg mit seinen Freunden. Und da kamen Feinde und haben sein Hab und Gut, ihre Familien, all das, was sie hatten, das wurde ihnen weggenommen. Und als David zurückkam, haben die Männer sich so erschrocken, sie haben einen Aufstand gegen David aufgerufen und wollten ihn deswegen steinigen, weil er als ihr Leader, als ihr Anführer nicht in der Lage war, ihre Familien zu beschützen. Und David, anstatt irgendwie in Ohnmacht zu fallen, zu schreien und gleich loszuziehen, hat den Mut, erst Gott zu fragen, was er tun soll. Und das lesen wir in 1. Samuel Kapitel 30, 7, Vers 7. Und David sagte zu dem Priester: Bring mir das Ephod, das ist ein Priesterschurz, ein Priestergewand. Und der Priester brachte das Ephod zu David und David befragte den Herrn: Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm: Jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Fangenden ganz gewiss befreien. Was ich euch damit zeigen wollte, dass David ein Mann war, der wirklich nach dem Herzen Gottes war. Das war wirklich ein Mann, der mit Gott eine innige Beziehung hatte. Und genau dieser Mann, als er in eine Sünde geriet, dem wurde so der Kopf verdreht, dass er nicht mehr in der Lage war, der Mann seines eigenen Ich zu sein. Er konnte nicht mehr über seine eigenen Wünsche frei nachdenken. Und ich sehe das zumindest für mich so, dass er nicht mehr in der Lage war, das Wort des Herrn selbst zu hören, dass Gott sogar einen anderen Propheten zu ihm senden musste, damit der zu ihm sprach. Und ich sehe, wie stark die Sünde in der Lage ist, uns den Kopf zu verdrehen, unsere Ohren zuzuschließen, unsere Augen zu schließen. Wir können dann nicht mehr vernünftig nachdenken. Wir kennen alle seine Sünde, was David getan hat, dass er mit der Frau seines Nächsten, also eines seiner besten Kämpfer, schlief, dass er diesen töten ließ. Dann, als es um war, wir lesen das in 2. Samuel Kapitel 11, dass als komplett alles um war und als Urias Frau hörte, dass Uria ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Garten. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Wenn man von der Seite, die sich diese Sache anschauen würde, wenn man nicht die einzelnen Details kennen würde, könnte man sogar denken, David sei ein Ehrenmann. Stell dir mal vor, du weißt nicht, von wem das Kind ist, die Schwangere da trägt. Du weißt auch nicht, wieso ihr Mann gestorben ist. Er war im Krieg, man hat ihn quasi nach vorne hingestellt, da wo der Kampf am stärksten war, und dort wurde er getötet. Das war von David alles inszeniert. Aber wenn du von der Seite darauf guckst und weißt es nicht, da denkst du, David sei ein Ehrenmann. Er hat die Frau eines Toten einfach zu sich genommen. Er ist ein guter Samariter. Aber wenn du die Details kennst, was dahinter steckt, dann weißt du, das ist, für mich ist dieser letzte Vers sehr, sehr interessant. In den Augen des Herrn aber war diese Sache böse, die David tat. Gott sieht alles, kennt unsere Motive, er weiß, wieso wir etwas tun, wann wir etwas tun. Und das ist halt für mich interessant, dass die Sünde in der Lage ist, so uns Menschen die Augen zuzuschließen und den Kopf zu verdrehen. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse. Aber nach außen sieht alles gut aus und David hört auch nicht die Stimme, so wie es aussieht. Dass wirklich, wir sehen schon, dass das Kind geboren ist in seinem Haus. Es sieht alles hervorragend aus. David freut sich an seinem Sohn, der da geboren ist. Aber Gott gefällt das nicht. Und ich bin überzeugt, dass Gott zu ihm sprach. Es war ein Mann, so wie ich, dass er mit dem Gott sehr oft sprach. David hatte sehr oft Gespräche, also zumindest Offenbarungen von dem Herrn. Und dass er das nicht gehört hat, dass es falsch war oder dass Gott darüber nicht mit ihm sprach, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Gott ihm das sagen wollte, aber David nicht in der Lage war, dem zuzuhören. Und dann schickt Gott in 2. Samuel Kapitel 12, 2. Samuel Kapitel 12, Vers 9, schickt Gott zu ihm den Propheten Nathan. Und der sagt zu ihm folgende Worte: Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse in seinen Augen ist? Und Uriah den Hittiter hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon, also durch die Ammoniter. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hittiters genommen hast, deine Frau zu werden. So spricht der Herr: Siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor den Augen der Sonne oder dieser Sonne. Denn du hast es dem Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Wenn ihr weiterliest, darüber will ich gar nicht heute sprechen, was die Folgen dieser Sünde in Davids Leben hervorgebracht haben, es ist schrecklich. Es ist schon heftig, wie die Sünde, welche Früchte die Sünde manchmal mit sich trägt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es bei der Sünde genauso wie bei der Ernte und der Saat ist. Du siehst einen Korn und es kommen mehrere Körner. Oder also ein Halm mit vielen Körnern, die Früchte sind meistens viel größer als die Saat. Das ist beim Segen die Wahrheit, aber auch, glaube ich, manchmal auch bei der Sünde. Und bei David war es genauso. Also einmal habe ich zumindest darüber eine Predigt gehört, dass er fünffach von dem, das, was er gesät hat, dass er fünffach geerntet hat. Also in seinem Haus gab es wirklich schwere, schwere Sachen. Von Vergewaltigung der eigenen Tochter bis zum Mord, bis zur Vergewaltigung seiner eigenen Frauen und. Also da war wirklich was los. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass wir darauf aufpassen, was wir tun. Dass wir aufpassen, wie wir leben, dass wir aufpassen, welche Wahrheiten für uns wahr sind, dass wir uns nicht den Kopf verdrehen lassen. Dass wir das Wort Gottes ist die Wahrheit und es spricht über alles. Und wenn du etwas in diesem Wort nicht findest, dann sollte man vielleicht manche Sachen lassen. Aber wir, das Interessante an uns, an Menschen, auch wenn wir in der Sünde sind, aber nicht nur, dass wir sehr leicht unsere Sachen rechtfertigen. Wir haben immer eine Rechtfertigung, wieso wir etwas tun. Wir haben immer einen guten Ausweg, warum ich es getan habe. Wir fangen bei der Kindheit an. Ich tue es, weil in meiner Kindheit ich hatte das erlebt, ich hatte dieses und meine Eltern und meine Geschwister und. Was ich erlebt habe in der Schule, der Mobbing. Und wir holen ganz oft so weit raus, weil wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen wollen, weil wir nicht einfach die Bibel, das Wort Gottes nehmen, ins Gebet gehen und einfach den Herrn um den Rat fragen. Wir gehen so oft irgendwo hin und suchen nach Entschuldigungen in unserem Leben, anstatt sich wirklich mit dem zu beschäftigen, was wirklich wahr ist. David konnte das Wort Gottes nicht hören. Gott konnte zu ihm nicht sprechen, so wie ich das sehe, weil er in der Sünde verharrte. Er hat die Sünde gewählt, er hat eine Sünde getan, war aber nicht bereit, diese Sünde vorerst sich oder vor Gott zu bekehren. Seine Ohren waren zu und deswegen konnte Gott zu ihm nicht sprechen. Gott möchte zu uns sprechen, er will zu uns sprechen, er will uns seine Wahrheiten öffnen, er will uns aus den Sünden herausholen. Wenn wir in einer Sünde leben und denken, dass Gott immer noch so mit uns spricht wie immer, dann irren wir. Das höre ich ganz oft die letzte Zeit. Manchmal, wisst ihr, wenn man die Verläufe bei WhatsApp sich anschaut, verschiedene Verläufe, nicht nur die ich jetzt habe, auch so, was man so mitkriegt. Die Menschen sind in der Lage, in verschiedenen Sünden zu leben, in verschiedenen Sünden, und immer noch die Gewissheit zu haben, dass Gott immer noch mit denen spricht, genauso wie vorher, und dass sie nichts ändern müssen. Das ist für mich unglaublich. Das ist, im englischen Wort gibt es dieses Wort Deception. Wie wird es auf Deutsch übersetzt? Kann mir das da einer vielleicht helfen? Julia? Nein, Deception?
Verdrängung.
Ah? Verdrängung. Nee, das ist mehr so das Richtung Verführung, mehr Lüge, Verführung in eine Lüge, so mehr diese Richtung. Also, ich glaube, der Teufel zieht in der letzten Zeit in einer heftigen Kraft der Verwirrung und der Lüge aus. Und die Lügen, wirklich, die Menschen sind in der Lage, in einer Lüge zu leben, in einer Sünde zu leben, als ob nichts war und als Gott mit ihnen weiterspricht. Und das sehe ich auch in der Bibel weiterhin. Wir sehen die Propheten ganz oft, dass sie von irgendwelchen Lügengeistern besessen waren und Wahrheiten herausgebracht haben. Und dann sagen, wie, ist denn Gott von mir gewichen? Ich kann nur sagen, was ich aus dem Wort sehe, ist, wenn jemand in der Sünde verharrt, dann spricht Gott nicht so wie früher mit dir. Gottes Interesse liegt daran, dich aus der Sünde herauszuführen. Das will er. Und solange er dich nicht aus der Sünde herausführt, solange du nicht bereit bist, dich zu bekehren, dann spricht Gott nicht über irgendwelche anderen Sachen mit dir. Das Erste und Priorität Nummer eins bei Gott ist, dich aus der Sünde herauszuführen. Nicht irgendwie, dass du weiterhin deine Sache drehst und trotzdem denkst, Gott ist mit mir, alles ist gut, ich kann weiterhin das tun und Gott spricht weiterhin zu mir. Die Sünde ist eine Wand zwischen Gott und mir. Und wenn eine Sünde in meinem Leben ist, und ganz oft sind das auch sexuelle Sünden, es sind andere Sünden, die ich sehe, Unvergebung, Unmoral, andere Sachen, all diese Sachen, sie hindern mich in meiner Beziehung zu meinem Gott. Das sollte uns allen klar werden. Ich hatte ich glaube, das war letzte Woche, mit einem Mann ein kleines Gespräch und wir sind irgendwie darauf gekommen, auf die wilde Ehe. Also früher nannte man das die wilde Ehe. Also wenn ein Mann und eine Frau zusammenleben, außerhalb der Ehe, das hat man früher die wilde Ehe genannt. Es ist interessant, ich habe nachgeguckt, dass in der Schweiz und sogar in Bayern das noch bis zu Ende der 60er Jahre es verboten war, in einer wilden Ehe zu leben. Das hat mich wirklich gewundert, dass es doch noch so lange gedauert hat, dass die Leute, dass das Gesetz es verboten hat. Also in den 1970 war es in Bayern oder ab den 1970ern war es erlaubt, in Bayern frei ohne einen Eheschein zu leben. Vorher nicht. Es war verboten. Und wir kamen irgendwie in das Gespräch mit einem Mann und sozusagen, wir haben auch darüber gesprochen, über die Ehe und dass es aus Gottes Augen richtig ist, in einer Ehe zusammenzuleben. Und dann sagt er mir und stellt mir diese Frage, spricht die Bibel wirklich darüber? Ich habe ihn so angeschaut und dachte und zuerst, spricht sie wirklich darüber? Ja, doch, sie spricht darüber, sagte ich zu ihm. Und das waren seine Worte. Vielleicht sollte die Kirche ihre Lehren überdenken und moderner werden. Das war die Aussage. Das ist eine ganz normale Denkweise, die man in der Welt so hat. Und das Einzige, was mir übrig blieb, ihm zu sagen, ist, es ist nicht die Gemeinde, es ist nicht die Kirche, die diese Gesetze herausgebracht hat und ausgedacht hat. Es ist Gott selbst. Wer hat denn gedacht, wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrst, dann hast du schon die Ehe mit ihr in deinem Herzen gebrochen? Es war nicht die Kirche. Das war Jesus selbst, der das gesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, wenn ich eine fremde Frau ansehe und sie begehre, dann habe ich die Ehe mit ihr gebrochen. Es waren nicht meine Worte. Es waren auch nicht die Worte der Kirche. Jesus selbst spricht darüber. Wer ist dann die Kirche, dass wir seine Gesetze verdrehen und verändern oder moderner machen lassen? Und das ist das Problem der Welt allgemein. Wisst ihr, ich vergleiche das, wisst ihr, womit, wenn ich jetzt, ich habe mich heute Morgen gewogen, aber nicht wegen der Predigt, sondern ich wog heute Morgen 73, noch was Kilo. Stellt euch vor, ich würde jetzt 30 Kilo zunehmen. Ich glaube, das ist, also die meisten Sachen, die ich trage, meine Pullis, die sind alle in einer M-Größe. Also dann würde ich mit Sicherheit, wenn ich 30 mehr auf den Rippen hätte, würde ich auf keinen Fall in meinen Pullis passen. Ich würde auf keinen Fall in diese Jeans passen, in meine Schuhe vielleicht noch. Aber alles andere müsste ich auswechseln. Ich müsste mir entweder alles in meiner Garderobe müsste ich entweder alles auf die Größe L umstellen oder sogar auf XL, aber ich würde da nicht mehr hineinpassen. Welche zwei Möglichkeiten gibt es, damit ich nicht nackt dastehe? Entweder ich nehme ab, wenn es geht natürlich, ich rede jetzt hier vom normalen Menschen. Wenn es natürlich geht, wenn ich freiwillig zugenommen habe und die Möglichkeit habe, freiwillig abzunehmen, habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich ab wieder zu meinen 73 Kilo oder ich verändere meine Garderobe und kaufe mir größere Sachen. Nur diese zwei Möglichkeiten gibt es. Genauso sehe ich das auch mit der Sünde. Wenn ich in einer Sünde lebe, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verändere mich, ich gehe zu Gott, ich bekehre mich für meine Sünden, lasse es sein und lebe wieder ein heiliges Leben. Oder ich versuche, die Gesetze, die da sind, so auszudehnen, damit ich mit meinen Problemen hineinpasse. Und das ist genau das, was passiert in der heutigen Welt. Wir verändern die Gesetze. Wir wollen nicht an uns selbst arbeiten, an unserer Denkweise, an unseren Begierden. Ich will das, ich will so leben, wie ich will. Ich bestimme, wer ich bin, welches Geschlecht ich habe, mit wem ich was tue. Wir verändern die Gesetze. Wir wollen nicht an uns arbeiten. Wir dehnen diese Gesetze so aus und deswegen kommen auch die Gesetze wie Gender-Ideologien. Dann kommen andere Sachen mit ins Spiel. Du kannst bestimmen, welches Geschlecht du hast, ob du 72 Geschlechter hast oder ob du gar kein Geschlecht hast. Wir dehnen unsere Kleider aus, unsere Gesetze, genauso wie mit der Bekleidung. Anstatt an uns selbst zu arbeiten und sich selbst zu sagen, das, was ich tue, so wie ich lebe, es ist falsch in Gottes Augen. Nein, wir verdrehen, wir dehnen aus, damit wir, keiner möchte als Gesetzesbrecher da leben. Und wenn du dieses Gesetz veränderst, vor den 70er Jahren war derjenige der Gesetzesbrecher, der in einer wilden Ehe gelebt hat. Wenn du das Gesetz veränderst, bist nicht mehr du oder ich, der in einer wilden Ehe lebe, der Gesetzesbrecher, sondern der dich ermahnt. Und das ist wieder ein Problem. Jetzt darfst du nichts mehr sagen. Du darfst deinem Kind noch nicht mal sagen, unter den heutigen Gesetzen, welches Geschlecht er hat. Er darf selbst entscheiden. Was kann ein Fünfjähriger entscheiden, was er ist? Und genau dahin geht es. Diese krankhaften Gedanken, die der Teufel sieht in unserer Welt und wir die so gerne aufnehmen. Gott möchte, dass wir ein heiliges Leben führen, ein Leben in Heiligkeit und nicht verdreht und pervers. Ich möchte mit euch zuletzt, ich glaube, ihr habt heute schon genug gehört von mir, ich möchte mit euch wirklich zuletzt noch den Psalm Asafs lesen und oder folgt einfach seinen Gedanken, was er da sagen möchte. Psalm 1. Nee, das war nicht ein Psalm 1. Das war der erste Vers. Ich habe wahrscheinlich vergessen, das Kapitel reinzulegen. Also, Psalm von Asaf. Also, wen es interessiert, der kann mal nachgucken, wo das steht. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei ist von Schuld. Ich aber, das sagt er aus sich heraus, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. So schreibt er, was er gesehen hat, dass er fast gestrauchelt ist. Denn ich beneidete die Überheblichen, es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten, feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen, unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, was sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt auch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben auch keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Unschuld gehalten. Diese Gedanken lässt er zu. War das etwa alles für umsonst, dass ich ein reines Leben geführt habe? Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeden Morgen ist bereits eine Strafe. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jeden Menschen wartet. Für mich ist es ein interessanter Gedanke, den Asaf hier schreibt, dass er fast gestrauchelt wäre, weil er die Gottlosen so beneidet hat. Er hat angesehen, wie frei sie leben. Die können alles tun, was sie wollen. Sie sind frei zu sagen, was sie denken. Sie müssen nicht auf ihre Worte, auf ihre Taten aufpassen. Sie müssen nicht auf ihre Augen schauen. Sie können jede Frau anschauen, die sie wollen. Die können tun und lassen, was sie wollen. Er beneidete sie. Er wäre fast ausgerutscht, fast gestrauchelt, bis er in das Haus des Herrn ging und das Ende der Gottlosigkeit gesehen hat. Wahrscheinlich hat es Gott ihm offenbart, als er im Gebet irgendwo war. Welches Ende all dessen hat. Ich hoffe, dass wir wirklich als Gemeinde, als Kinder Gottes in der Lage sind, Gutes und Böses zu unterscheiden. Ich hoffe, dass wir wirklich in der Lage sind, ein heiliges Leben zu führen, dass wir, wenn wir ein Problem haben, wenn wir wirklich in der Sünde leben, dass wir zu Gott kommen, dass wir ihn um Vergebung bitten, dass wir ein reines Leben führen. Und das ist mein Wunsch als erstes an mich selbst. Denn ich, der ich selbst hier vorne stehe und predige, bin genauso ein Mensch und bin genauso schwach wie alle anderen auch. Wir sind alle gleich, was die Sünde angeht. Wie ich es schon gesagt habe, egal wer du bist, egal welche Geistlichkeit du hast, da sind wir alle gleich. Wenn wir in einer Sünde leben, sie verdreht uns den Kopf. Und deswegen ist mein Wunsch an uns alle wirklich, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Ein Leben für Gott, ein Leben mit Gott, damit wir unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele, so wie wir erschaffen sind, für den Dienst des Herrn stellen. Lass uns noch kurz aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und dass es so klar zu uns spricht. Ich danke dir wirklich für die Klarheit deiner Worte, Herr. Du sprichst nicht in Rätseln, du sprichst nicht irgendwie in Verborgenen, sondern du sprichst klar und deutlich zu uns, Herr. Und es liegt an mir, dieses Wort zu leben, dieses Wort aufzunehmen. Es liegt an mir, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns stärkst als Gemeinde, dass wir weiterhin den Weg gehen, den du für uns vorbereitet hast, dass wir in der Lage sind, deinem Wort zuzuhören, dass wir in der Lage sind, dich zu lieben, dich zu loben, Herr, dich zu preisen, außerhalb von all den Wünschen, die in uns toben, Herr. Dass wir all das, was in uns ist, dass wir es dir weihen, unserem Herrn und unserem Gott. Ich bitte dich, segne auch gleich den Lobpreis, denn wir wollen aus unseren Herzen dich loben und preisen. Wir wollen dich erheben. Wir wollen dich als unseren Gott verherrlichen. Du bist es wert. Du hast uns verändert, Herr. Und du möchtest, dass wir leben. Leben in Heiligkeit und Reinheit. Deswegen, Herr, bitte ich dich um deine Kraft, um deinen Segen und um deine Leitung. Gepriesen seist du, mein Herr und mein Gott, von heute an bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet und